Dieser Untersuchungsausschuss wird nun eröffnet, sagte Desai, während das Echo von den drei lauten Doppeltönen ihrer Glocke jedes Flüstern im Raum zum Schweigen brachte. Sie saß am Kopf eines kleinen Tisches in der Mitte einer kleinen und spärlich eingerichteten Offiziersmesse. Eine Handvoll Abteilungsleiter waren anwesend, inklusive Teprin, die alleine am hinteren Ende des Tisches saß. Race saß mit seinem Jack-Rechtsbeistand zu Desais Linken. »Lieutenant Moyer«, fuhr Desai fort, »sind Sie bereit, mit den Befragungen zu beginnen?« Holly Moyer, eine junge Anwältin, die Desai selbst rekrutiert hatte, repräsentierte das Jack-Corps. »Das bin ich, Captain.« Desai wandte sich an den Anwalt der Gegenseite und sagte, »Commander Lifrakos, wie ich sehe, haben Sie niemanden für Ihre Befragungen vorgeladen. Sind Sie bereit, fortzufahren?« Der kleine, schwächlich gebaute Mann runzelte die Stirn. Trotz seines jugendlichen Gesichtsausdrucks gab ihm sein graumelierter Spitzbart eine gewisse Reife. »Captain, wir beantragen eine Vertagung dieses Ausschusses, um die Ergebnisse der Nachforschungen durch die Enterprise abwarten zu können. Jede Aussage, die vorher getätigt würde, würde lediglich auf Spekulation und Hörensagen beruhen.« »Commander, ich habe bereits Lieutenant Moyer angewiesen, sich bei Ihren Fragen auf den Status des Raumschiffs Bombay zu beschränken, der vor dessen Abreise von der Station herrschte. Was die Untersuchung der Enterprise betrifft,« Desai schleuderte einen kurzen, vernichtenden Blick auf Race, »ich wurde nicht davon benachrichtigt, dass eine solche Nachforschung im Gange ist.« »Die Enterprise hat das Raumdock vor 42 Minuten verlassen,« sagte Lifrakos. »Sie fliegt zum letzten bekannten Standort des Raumschiffs Bombay.« »So wird es vermerkt,« sagte Desai. »Nichtsdestotrotz werde ich Lieutenant Moyer bitten, mit Ihren Befragungen so schnell wie möglich zu beginnen, damit wir klären können, wie die letzten Tage der Bombe im Dienst aussahen. Ich vermute, dass wir eine Menge Daten auszuwerten haben, wenn die Enterprise erst einmal zurückkommt und Captain Kirk seinen Bericht einreicht.« »Bei allem Respekt vor diesem Ausschuss, Captain,« sagte Lifrakos, »die letzten Diensttage der Bombe inklusive den Logbüchern ihrer Senioroffiziere stehen auf Anfrage beim Vanguard-Operationszentrum zur Verfügung. Es besteht kein Bedarf an persönlichen Befragungen.« »Ihr Respekt rührt mich, Commander, aber noch entscheide ich, ob Bedarf an individuellen Befragungen besteht, um eine umfassende und korrekte Bearbeitung dieses Falles zu garantieren.« Lifrakos öffnete eine Mappe und holte einen Stapel Blätter hervor. Er hielt ihn hoch und fragte, »Darf ich kurz vortreten?« Desai seufzte, stand dann auf und bedeutete Moyer und Lifrakos ihr zu folgen, während sie vom Tisch wegtrat. Die beiden Anwälte begleiteten sie in eine Ecke und sprachen dort in leisem Ton. Lifrakos gab ihr die Papiere. »Mit Bezug auf Gesetzbuch 5, Sektion 12, Artikel 413 des SCG beantrage ich den vorzeitigen Abbruch dieser Untersuchung.« Moyer blickte ihn erstaunt an. »413? Machen Sie Witze? Das ist überhaupt die Grundlage für diesen Ausschuss. Er beschreibt aber auch die Kriterien, die genau definieren, ob solch ein Ausschuss einberufen werden soll oder darf.« Er sah auf seine Liste und begann damit, die Kriterien vorzulesen, die der Code of Justice der Sternflotte als prozessfähig ansah. »Fahrlässigkeit, Inkompetenz, Sabotage und Pflichtvernachlässigung. Sie haben für keinen dieser Punkte irgendwelche Beweise.« »Deshalb untersuchen wir hier, Mr. Lifrakos«, sagte Desai, »was wiederum erklärt, warum das ein Untersuchungsausschuss und kein Militärgericht ist.« »Es ist keines von beiden, Captain.« Sein Tonfall war gerade noch höflich genug, um Geringschätzung auszudrücken, ohne die Grenze der Unhöflichkeit zu überschreiten. »Es ist ein Fischzug und Sie nutzen die lockeren Vorgaben für einen Untersuchungsausschuss, um zu sehen, ob Sie daraus einen Fall für ein Militärgericht machen können. Würden Sie hier eine Strafverfolgung veranstalten, könnten sich Ihre Zeugen auf Ihre Rechte zu schweigen, auf einen Anwalt oder die Freiheit, sich nicht selbst anzuklagen, berufen. Stattdessen umgehen Sie alle diese Schutzvorkehrungen, indem Sie einen Ausschuss abhalten und diese Menschen zwingen, unter Eid auszusagen, ohne dabei auf Ihre Rechte zurückgreifen zu können, die Ihnen von dem SCG oder der Charta der Föderation zugestanden werden.« Er gab Moyer eine Kopie seines Antrages und schloss, »Meiner Meinung nach ist dieser Ausschuss eine Verletzung der Grundrechte, und ich persönlich halte ihn für eine Schande.« »Ich wusste doch, dass es einen Grund gibt, warum ich diesen Typen mag«, dachte Desai, als sie seinen Antrag durchging. Er hatte genau das getan, was sie von ihm wollte. Ihre Vorgesetzten hatten von ihr gefordert, diesen Ausschuss einzuberufen, und es war ihre Pflicht gewesen, dieser Forderung nachzukommen. Aber niemand konnte ihr verbieten, ihren besten und aggressivsten Anwalt mit der Vertretung von Race und der Crew der Sternenbasis 47 zu beauftragen. Moyer war eine gute Anklägerin mit rascher Auffassungsgabe und Desai hatte jemanden benötigt, der ebenso talentiert und engagiert war, um ihn ihr entgegenzusetzen. Lifrakos hatte soeben ihr Vertrauen in ihn gerechtfertigt. »Ein zwingendes Argument, Mr. Lifrakos. Lassen Sie uns zurückgehen.« Das Trio kehrte an den Tisch zurück. Desai legte den Antrag auf Abbruch vor sich hin und wandte sich den anderen Offizieren zu. »Dieser Ausschuss vertagt sich bis zur Klärung des Antrags der Verteidigung. Ich werde mir anhören, was Lieutenant Moyer dazu zu sagen hat. Morgen in meinem Büro um 14:00. Sie sind entlassen.« Sie unterstrich ihre Aussage mit einem kurzen Läuten ihrer Glocke. Der Raum leerte sich schnell. Desai sammelte ihre Papiere ein und steckte sie in ihre schmale Aktentasche. Moyer und Lifrakos tauschten auf ihrem Weg nach draußen flüsternd Sticheleien aus. Desai bemerkte, dass Race und Teprin kurz beiseite traten und eine leise Unterhaltung führten. Argwohn nagte an Desais Gedanken. Warum hatte es der Kommodore eilig, mit seinem Geheimdienstoffizier zu konferieren? Und warum hatte Teprin ein so großes Interesse an einer banalen Befragung? Desai ließ beide Fragen fallen. Die Antwort war wahrscheinlich ziemlich simpel, entschied sie. Teprin hatte sicher zeitnah mit Race sprechen müssen und darum während der Dauer des Ausschusses auf ihn gewartet, um ihn direkt danach abzufangen. »Beschränk dich auf das Wesentliche«, ermahnte Desai sich selbst. »Die einfachste Antwort ist normalerweise auch die beste.« Ihre innere Stimme der Erfahrung erwiderte, »nicht unbedingt für einen Anwalt.« Sie ging allein in ihr Büro zurück, konnte aber den Eindruck nicht abschütteln, dass Teprins Anwesenheit in der Offiziersmesse kein Zufall gewesen war. Es gab keinen klaren Beleg dafür, dass sie ein größeres Interesse an dem Ergebnis des Untersuchungsausschusses hatte, aber dennoch hinterließ das dezente Interesse der vulkanischen Frau an jedem Detail einen leicht unbehaglichen Eindruck bei Desai. Sie war nicht da, um Race zu sehen, sie war da, um die Befragungen zu beobachten, und das nicht nur aus einfachem Interesse. Als Anwalt hatte Desai gelernt, das Gesetz, Protokolle, Vorschriften und Präzedenzfälle zu beachten, aber bevor sie Anwalt wurde, gehörte sie als Detective zur Militärstrafverfolgungsbehörde des Jackcorps, und noch davor hatte sie ihre Sternflottenkarriere als Sicherheitsoffizier begonnen. In der Offiziersmesse hatte Lifrakos herablassend von reine Spekulation gesprochen, aber Ahnungen beruhten immer auf Spekulation, und in ihrer Zeit als Detective hatte sie gelernt, dass Ahnungen einen Fall manchmal weiterbrachten als Beweise. Sie hatte eine Ahnung, dass Teprin, die ruhige, hübsche, ist sie nicht eine großartige Pianospielerin Teprin, etwas mit dem Verlust der Bombe zu tun hatte. Es zu vermuten, war einfach, es zu beweisen, würde schwer werden. Desai konnte nur darauf hoffen, dass es mehr nützen als schaden würde, wenn sie auf ihre Ahnung vertraute. Nach ihrer Erfahrung war das Gesetz nur eine stumpfe Waffe, wenn man nach der Wahrheit suchte. Unglücklicherweise war es die einzige, die sie hatte. Sie musste fürs Erste genügen. »An meinen Haaren werde ich über weißglühende Kohlen gezogen.« Teprin trat aus dem Turbolift und bemühte ihr jahrzehntelanges Training in der Disziplin der Logik. Sie wiederholte innerlich, dass Schmerz nur eine Frage der Wahrnehmung war. Er konnte bewältigt werden, er konnte kanalisiert werden und, selbst wenn er nicht ausgemerzt werden konnte, konnte er zumindest in den Hintergrund gedrängt werden. »Ein Dolch durchstößt meine Lunge.« Sie wusste, dass ihr Schmerz psychosomatisch war und nichts mehr als eine Erfindung ihrer Vorstellungskraft. Die alten vulkanischen Meister hatten sie gelehrt, dass es keinen Schmerz geben konnte, wenn der Geist ihn nicht anerkannte. Wenn man ihn verbarg, sagten sie, wenn man sich auf die wahren Signale seines Körpers konzentrierte, konnte man selbst die schrecklichsten Formen von psychischem Leiden aus dem Inneren heraus bekämpfen. Fingernägel krallen sich in meine Wange. Stolz und Instinkt ließen sie ihre Pein verbergen. Sie sprach niemals davon. Ihre Kameraden und Bekannten bemerkten nie etwas, nicht einmal ein kurzes Aufflackern von Unbehagen in ihren Augen, kein Zucken und keine sonstigen Ticks, die ihre inneren Qualen verrieten. Seine Leiden zu verbergen, emotionale wie physische, war das Erste, das vulkanischen Kindern auf ihrem langen Weg zum Kulinar beigebracht wurde, ein schnell erreichtes Zwischenziel. »Die Klinge einer Lirpa schneidet mir den Bauch auf!« Ein Schritt folgte dem nächsten und führte sie schließlich zum Eingang der Landebucht 92. Die Tür war verschlossen. Sie gab ihren Sicherheitscode ein und die zwei Türhälften teilten sich mit einem pneumatischen Zischen. In der Mitte des kleinen und spartanischen Hangars stand der verbeulte Sternenhüpfer von Cervantes Quinn, die Rosinante. Quinn stand neben einer Maschinenluke, die an der Nase des Raumschiffs offen stand.